Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe. Die internationalen Filmfestspiele sind im französischen Cannes am Mittelmeer zu Ende gegangen. Über 20 Filme waren im Wettbewerb. Der Sieger indes ist für viele eine Überraschung.
The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker.
Ja, Sean Bakers Anora hat gewonnen. Mikey Madison, die 25-jährige kalifornische Schauspielerin, spielt darin die Sexarbeiterin Anora. Es geht aber in Sean Bakers Film nicht nur sozialdokumentarisch, sondern auch komisch zu, weil sich die russisch sprechende Anora in die Arme eines russischen Oligarchensohnes rettet, was die Familie entsetzt und Folgen hat. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus berichtet seit Beginn von den Filmfestspielen, sprach hier auch über den Siegerfilm vor einigen Tagen. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, das Urteil der Jury findet Ihre Zustimmung nicht?
Nein, ich habe schlechte Laune. Ich möchte das auch mal hier zu Protokoll geben. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Preis. Ich meine, nach 12 Tagen Festival, ja.
Warum das?
Ja, weil man leidet und freut natürlich mit den Preisträgern und man ärgert sich. Und im Fall von Sean Baker, da kommt ja noch hinzu, dass man ihn für seine früheren Filme absolut diese Anerkennung gewünscht hätte. Ich meine, seit 15 Jahren folgt dieser Regisseur mit der Kamera der sogenannten Unterschicht in den USA. Und Sie haben es eben schon gesagt, in dem Film Anora, da geht es um diese Beziehung einer Sexarbeiterin zu einem sehr reichen Russen. Dann kommen die Eltern noch ins Spiel, das Ganze will eine Komödie sein. Und aber sonst hat eben Sean Baker seinen Randfiguren, den sogenannten Randfiguren, immer Rückhalt gegeben mit seinen Bildern, mit seiner Kamera, mit den satten Farben. Und in diesem Film ist es so, dass die Kamera nicht auf der Seite dieser jungen Prostituierten ist, sondern sie bleibt die ganze Zeit Objekt und auch ihr Körper.
Noch nicht mal die Taz hat was dagegen. Warum sind Sie so hartnäckig enttäuscht?
Naja, ich meine, auch eine Minderbeinung kann doch Bestand haben. Und der Film bekam jetzt auch hier nicht ungeteilt gute Kritiken. Vielleicht finden ja die Leute auch den Film gut, die seine früheren Filme nicht kennen, sage ich jetzt mal ganz arrogant.
Ist aber doch irgendwie alles drin, ne? Sexarbeiterin, die Russisch spricht, sich vermieten muss, russischer Oligarchensohn und ein armenischer Priester, der das Ganze auch noch annullieren soll, sozusagen die Konflikte unserer Zeit auf die Schippe genommen?
Für mich bleiben die Konflikte unserer Zeit in diesem Film Kulisse, so wie auch das russische Milieu in New York. Die Kamera kommt da nicht dazwischen, die kommt da nicht rein.
Wer denn hätten Sie entscheiden müssen, den Preis bekommen sollen?
Ganz klar hätte ich den Hauptpreis dem iranischen Regisseur Mohammed Rasoulof gegeben, weil sein Film The Seat of the Sacred Fig, der hat dem Festival, das war in diesem Jahr eher mittelmäßig, der hat dem Festival auf den letzten Metern nochmal so Leben eingehaucht. Also Leben, Verzweiflung und Hoffnung, kann man sagen. Denn dieser Film ist ja ein Paranoia-Thriller aus dem Iran. Es geht um eine Funktionärsfamilie. Der Mann wurde gerade zum Ermittler am Islamischen Revolutionsgericht befördert und seine Frau freut sich über diesen sozialen Aufstieg. Die halbwüchsigen Töchter, die leben in ihren Smartphones und dann bricht eben auf der Straße, bricht der Protest gegen das Regime los und die Töchter stellen Fragen und fordern die Eltern heraus. Der Vater wittert sogar Verrat und ja, driftet in Verfolgungswahn ab. Und auf der Berlinale, da heißt es ja oft, ja, die Preise, die seien zu politisch motiviert, aber hier hätte in Cannes mal ein großer politischer Film gewinnen können, der auch die klaustrophobischen Bilder findet für das, was er erzählt. Und dafür gab es eben leider nur den eigens eingerichteten Spezialpreis der Jury, eine Abspeisung, ja.
Naja, immerhin. Der zweitwichtigste Preis, helfen Sie uns, der große Preis der Jury ging an einen indischen Film. Was ist das und ist das vor allem verdient?
Also ich finde schon, ich meine, letztes Jahr war Cannes ja eine spektakuläre Ausgabe, ne? The Zone of Interest, Anatomie eines Falls, Fallende Blätter von Korosmiki, Perfect Days von Wenders. Und dieses Mal gab es wirklich, fand ich vor allem diesen einen Lichtblick, diesen Film. Denn All We Imagine as Light von der indischen Regisseurin Payal Kapadia, der folgt drei Frauen, die einem Krankenhaus in Mumbai arbeiten, als Krankenschwestern, als Köchin. Und die Jüngste, die liebt einen Muslimen, die Mittlere hört nichts mehr von ihrem Mann in Deutschland und die Älteste, die Witwe, geht in ihr Dorf zurück. Es sind so ein bisschen so Enttäuschungsgeschichten, auch zumindest die letzten beiden. Und wir gleiten hier in die Schicksale hinein, in drei Leben hinein, zwischen Schichtarbeit, Einkaufen, ja, und enttäuschter Liebe. Und All We Imagine as Light, der zeigt wirklich, was das Kino kann, nämlich auch einen Lichtstreifen aufzuzeigen, einen Horizont mit Bildern zu eröffnen.
Stichwort Enttäuschung. Erlauben Sie eine Zwischenfrage. Ist das ein bisschen auch ein Festival enttäuschter Hoffnung und Erwartung? Es gab ja nicht wenige, die sagten, na, jetzt geht die Post ab und wir diskutieren MeToo. Wir diskutieren Proteste. Wir gucken mal, was los ist in der Welt. Davon war nichts. Ne? Es war ziemlich ruhig und einträchtig, oder?
Genau, also sozusagen die Welt wurde ausgeschlossen, von Pressekonferenzen ja auch vorab schon, von dem Festivalleiter Thierry Frémaux. Und die Welt fand eigentlich letztlich auch nicht sozusagen in ihrer ganzen, ja, Vielschichtigkeit, Widersprüchlichkeit und aber auch Brutalität auf der Leinwand statt, bis auf eben in dem Film von Mohammad Rasoulof. Aber der wird auch bei uns ins Kino kommen.
Sie sind kurz vor der Abreise. Was nehmen Sie dieses Jahr an Erinnerung mit, außer einer gelungenen Fischsuppe auf der Corset?
Ja, und Austern natürlich. Na, ich nehme einen
großen Moment. Wie so ein deutscher Filmkritiker eben lebt, ne?
Ja, genau, ganz bescheiden. Man gönnt sich ja nichts. Nein, der große Moment des Abends gestern war, der 85-jährige Francis Ford Coppola verreicht die goldene Ehrenpalme an George Lucas, den Star Wars-Erfinder, den Miterfinder des modernen Blockbusters. Das war einfach toll, wie herzlich die beiden sich umarmt haben. Coppola hat ja Lucas immer wieder in seinen Anfängen gefördert. Ich meine, Der Pate, Apocalypse Now, Star Wars, das stand da alles auf der Bühne, ein halbes Jahrhundert Kinogeschichte. Und das dafür liebt man auch kann, dass sie diese alten Herren so mehr nichts, der nichts auf den roten Teppich locken.
Sagt Katja Nikodemus über den siegreichen Preisträger vom Filmfestival in Cannes, Anora von Sean Baker und ein Fazit des diesjährigen Filmfestivals. Von der Filmkunst zur Bühnenkunst. Das wichtigste deutsche Dramatikerfestival findet in Mülheim statt, an der Ruhr. Heißt schlicht Stücke. Preisträgerin ist zum wiederholten Male die israelische Autorin Sivan Ben Yishai mit dem Stück Nora oder wie man das Herrenhaus kompostiert. Übersetzt von Gerhild Steinbuch und uraufgeführt von Marie Buß am Schauspiel Hannover. Ein Stück, das sich mit Henrik Ibsens großem Frauenrechtestück Nora oder ein Puppenheim von 1879 auseinandersetzt. Aber als Push-up gibt's heutzutage dann immer noch eine Portion hippe Theorie dazu. Klassismus, intersektionaler Feminismus und so weiter. Dorothea Markus hat viel gesehen und gehört.
Der Mülheimer Dramatikpreis 2024 geht mit 3-2 Stimmen in der Finalrunde an Sivan Ben Yishai für Nora.
Und damit an keine Unbekannte bei dem Mülheimer Festival. Dreimal schon wurde Sivan Ben Yishai für den Dramatikerpreis nominiert. 2022 hat sie ihn schon einmal gewonnen. Sivan Ben Yishai, 1978 in Israel geboren, seit 2012 lebt sie in Berlin, wurde als Autorin in Deutschland schnell bekannt, war mehrfach Dramatikerin des Jahres beim Magazin Theater Heute, arbeitete am Maxim Gorki Theater oder Nationaltheater Mannheim. Nora, How to Digest the Master's House, wurde in enger Zusammenarbeit von der Autorin Gerhild Steinbuch übersetzt. Es betrachtet Ibsens berühmtes Drama, wie Nora Mann, Kinder und Puppenkäfig verlässt, aus der Perspektive ihrer Hausangestellten.
Diese Geschichte handelt nicht von ihr.
Diese Geschichte dreht sich definitiv um keine von uns.
Sondern zuerst und vor allem.
Ist das eine Geschichte?
Über ein Haus.
Über einen Organismus. Eine Konstruktion.
Wann wurde je thematisiert, dass Noras Kindermädchen aus Geldnot die eigenen Kinder verlassen muss? Der Paketbote um seine einzige Textzeile kämpft, um nicht wegrationalisiert zu werden. Ben Yishais Grundthese, Nora, weiß privilegiert, frühes Postergirl des westlichen Feminismus, ist ein selbstbezogener Star einer kapitalistischen Emanzipationsshow und damit Teil eines Unterdrückungssystems, dem sie nur vordergründig entflieht.
Wie lange hält man es aus, unsichtbar zu sein? Stumm, abseits der Macht.
Machtgefälle, Klassismus und Ausbeutung sind bei Ibsen, dekonstruiert Ben Yishai, messerscharf, tief im Text angelegt. Die 80 Seiten sind auf verschiedene Schrifttypen und Textinseln verteilt, wirken eher wie ein Werk der konkreten Poesie als wie ein Theaterdrama. Die Jury in Mülheim an der Ruhr war begeistert. Hier Anna Bergmann, Max Sippenauer und Amanda Babay-Vieira.
Ich finde die sprachliche Kraft, die das Stück hat, überzeugend. Ich finde auch die Gestaltung des Werkes als solches, die Schriftform, beeindruckend. Und ich muss tatsächlich sagen, also das gesamte Plädoyer für für einen intersektionalen Feminismus, dafür, dass man auf humorvolle Art und Weise auch mit dieser ganzen Thematik umgeht.
Die Radikalität, mit der es diesen Perspektivwechsel macht und die kleinstmöglichen Figuren ins Zentrum stellt und darum die ganzen Machtstrukturen freilegt.
Und dass also eine Nora, die im Kapitalismus erfolgreich ist und dass ohne den Kampf für ein gutes Leben für alle sie eine Handlangerin des Herrenhauses bleibt.
Wie eine neue Pflanze, die aus einem klug kompostierten Kanon erwachse, sei das Stück. Dass es schwer spielbar ist, dass man besser die Vorlage kennen sollte und dass man auch bei Ben Yishai kaum Konkretes über die von Nora ausgebeuteten Angestellten erfährt, fiel da weniger ins Gewicht. Durchgesetzt hat sich das Siegerstück knapp gegen Eva Benbenecks Juices, die Abrechnung eines Migrantenkindes mit dem deutschen Wohlstandswesten. Bemerkenswert in der Auswahl waren aber auch The Silence, Falk Richters intime Befragung seiner schweigenden Mutter. Felicia Zellers Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt ist dagegen eine interviewbasierte Abrechnung mit struktureller männlicher Gewalt und fehlenden Frauenhäusern in Deutschland. Oder Thomas Köcks Forecast Oedipus, eine apokalyptische wie humorvolle Auseinandersetzung mit fossiler Männlichkeit. Und nicht zuletzt Laios. Roland Schimmelpfennigs grandioser Monolog über den Vater von Oedipus, eine Abrechnung mit freiem Willen und Unvernunft des Menschen, kongenial performt von der Schauspielerin Lina Beckmann. Das Stück gewann am Ende in Mülheim den Publikumspreis. So schwer wie diesmal war die Auswahl der 7 Nominierten selten, so Jurysprecher Franz Wille.
Es ist ein nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ extrem starker Jahrgang. Wir hätten ohne Schwierigkeiten doppelt so viele einladen können. Diese allgemeine positive Situation hat natürlich mit neuen Stückeförderungen zu tun, mit Festivals, mit Stückaufträgen. Das hat auch dazu geführt, dass viele Produktionen neuerdings auf der großen Bühne präsentiert werden, in aufwendigen Produktionen. Das war lange Zeit keine Selbstverständlichkeit.
Dass Dramen viele Formen annehmen können, sei heute weithin akzeptiert. Und doch sei nicht nur alles positiv, so Wille. Theaterautoren blieben in prekären Verhältnissen und unterfinanziert. Er spricht von den Freikletterern unter vielen Angeseilten am Theater. Was er auch nicht erwähnte, dass vor lauter Abstraktion und Formwillen es lebensnahe Charaktere, Konflikte und Handlungen in der deutschen Gegenwartsdramatik manchmal ziemlich schwer haben.
Sagt Dorothea Markus über den Mülheimer Dramatikerpreis. Siegerin ist Sivan Ben Yishai. Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas über den Pferdehändler, der sich sein Recht rücksichtslos nimmt, der gewalttätig sein erlittenes Unrecht durch Selbstjustiz zu korrigieren sucht. Das ist ein Aufschrei gegen Fremdherrschaft, autoritäre Unterdrückung, etwa durch Napoleon in der Zeit. Aber auch Kohlhaas hat selber das Zeug zum Terror. Das haben Theaterleute früh erkannt und verglichen, sagen wir, Schillers Räuber oder den Kohlhaas mit einer Gang oder mit RAF-Terroristen. Die Uraufführung einer neuen Oper von Stefan Heuck unter dem Titel Michael Kohlhaas, die sah in Regensburg für uns Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Ihnen ist im Parkett aber politische Prominenz aufgefallen. Ne? Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert war auch dabei.
Der war nicht nur im Parkett, der war auch vorher auf dem Podium bei einem Einführungsgespräch. Er ist nämlich befreundet mit dem Komponisten Heuke und auch tatsächlich ein Fan, hat er gesagt. Und er wurde vom Dramaturgen der Produktion befragt zum Werk von Heuke und was diese Musik ausmacht und auf den Punkt gebracht ist. Ging dann nochmal, was wir eigentlich schon aus vielen Diskussionen kennen, darum, welche Musik ist eigentlich für ein breiteres Publikum gedacht und wo gibt es Komponistinnen, Komponisten, die sich eher zurückziehen in ihr Schneckenhaus oder bewusst die Dinge verrätseln. Man ahnt jetzt schon, was kommt. Heuke schreibt eher zugängliche Musik und das schätzt nun auch Norbert Lammert und das schätzt auch doch ein beträchtlicher Teil des Premierenpublikums gestern. Das hat man schon am Applaus gemerkt.
Also, das liegt die Vermutung nahe, hörbares zeitgenössisches Musik. Theater, bekömmlich und konsumierbar. Jetzt kommt die Gretchenfrage, wie klingt das Ganze?
Das klingt überwiegend süffig. Es ist eine Mozart-Besetzung. Es gibt, Stefan Heuke wollte Instrumente verwenden, die es zur Zeit von Kleist schon gab. Muss man nicht so machen, aber kann man natürlich.
1810 etwa.
Ganz genau, dass man jetzt nicht mit Elektronik oder irgendwelchen wilden, neu erfundenen Instrumenten arbeitet. Das ist schon okay und hier kommt zunächst ein kleiner Eindruck. Musik Ja, das ist temporeich, das ist süffig. Das ist ungefähr beispielhaft für das, was wir den Abend gehört haben gerade. Schon gut instrumentiert alles. Tom Woods hat das auch schön dirigiert, finde ich, sehr auf den Punkt. Das läuft irgendwann ein bisschen leer, finde ich, über den Abend hinweg, weil man sich einfach an diese Musik, an diese Klangfarben, die doch sehr ähnlich sind, dann gewöhnt. Aber es ist zumindest eine bühnenwirksame Musik, die eben nicht mehr sein will, als diese Geschichte zu erzählen. Und was eben die Musik selber betrifft, gelingt das, finde ich, auch ganz gut.
Wie nah ist das Stück bzw. die Aufführung von der Struktur her an der Vorlage der Novelle? Es gibt, glaube ich, drei Sänger, richtig?
Es gibt drei Sänger, nehme ich jetzt auch schon gleich vorweg, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Paul Kmetsch ist der Michael Kohlhaas. Dann gibt es Benedikt Eder, der, also Kmetsch ist Tenor, Eder ist Bariton. Der Benedikt Eder singt ganz viel, den Tronka, eben diesen Widersacher, den Junker. Genauso wie etwa ein Rechtsanwalt oder auch Martin Luther, der ja dort vorkommt in dem Werk. Und dann gibt es noch die Mezzosopranistin Patricia Häusermann, die auch in verschiedenste Rollen schlüpft. Das ist erstmal von der Anlage und der Dramaturgie des Stücks ganz gut, wenn man davon absieht, dass ja bei Kleist die Vorhersage einer, so heißt es bei Kleist, so heißt es auch hier im Stück, einer Zigeunerin eine große Rolle spielt, die ein bisschen sehr breit gegen Ende verhandelt wird. Aber das, würde ich sagen, ist insgesamt dramaturgisch jetzt nicht verkehrt. Die Schwierigkeit ist ganz simpel, die heißt, es gibt auch eine Regie. Und die Regie stammt von Philipp Westerbarkay, zerfällt eigentlich in zwei Teile. Der erste Teil, sehr abstrakt, ein Glitzervorhang, der täuscht, der öffnet sich, dann wird es grau in grau, alle Figuren sehen gleich aus. Es gibt einen sehr gut geführten jungen Bewegungschor, ein Sprechensemble, das immer wieder eingreift, und wenn man mal googelt Schaubühne Berlin, Kohlhaas, findet man, dass das genauso aussieht, fast genauso wie eine Regiearbeit von Simon McBurney. Das heißt, ich würde mal sagen, das ist schon an der Grenze des Plagiats. Und im zweiten Teil gibt es dann mehr oder minder ein Schwulenstück, was mit Kleist überhaupt nichts zu tun hat und auch nicht es wird auch nicht irgendwie begründet, warum, aber es gibt viel Unterhosenraten, sich angrapschen, vorwiegend Männer sind das ja auf der Bühne, ein paar Frauen auch dabei, und das Ganze ist eher so eine Fantasie des Regisseurs, was er gern auf der Bühne sehen würde, aus meiner Sicht. Könnte man durchaus auch als sexistisch ansehen, diesmal eben in die Richtung, wie man mit männlichen Körpern umgeht. Wir haben die Diskussion ja eher, was Frauen betrifft. Also inszenatorisch totaler Quark, musikalisch und dramaturgisch ein interessanter Abend. Vielleicht müsste man einfach eine zweite Sicht darauf nochmal wagen.
Sagt Jörn Florian Fuchs über einen Michael Kohlhaas, uraufgeführt von Stefan Heuke, ist das Stück in Regensburg, ist diese Uraufführung zu sehen. Gestern, da hat die Akademie der Künste in Berlin auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Präsidenten gewählt. Auf die Filmregisseurin, Drehbuchautorin Janine Meerapfel, die das Amt seit 2015 innehatte, folgt der Komponist Manos Tsangaris. Er studierte Komposition, Neues Musiktheater, immerhin bei Maurizio Kagel, sowie Schlagzeug bei Christoph Kaskel an der Musikhochschule in Köln. Noch im November letzten Jahres ist er übrigens in den Zwischentönen des Deutschlandfunks zu Wort gekommen. Mit Daniel Ott leitet Tsangaris die Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Er ist zudem Professor für Komposition an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, freuen Sie sich, Professor Tsangaris? Wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich da als Akademiepräsident einlassen?
Ja, zum Glück wahrscheinlich nicht, aber ich denke schon, weil ich saß ja auch schon mal über neun Jahre im Senat dieser Akademie.
Sie werden morgen erst vor die Presse gehen. Lassen Sie uns ein bisschen über die Zukunft sprechen, was Ihnen auf den Nägeln brennt. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir haben gerade von der Schauspielerin Scarlett Johansson gehört, dass sie sich gegen die Verwendung ihrer Stimme beim Sprachbot von OpenAI wehrt. Also einfacher gesagt gegen Stimmenklau. Vermute ich bei einem Komponisten für modernes Musiktheater richtig, dass das Thema Urheberrecht bei Ihnen eine Rolle spielen wird?
Selbstverständlich. Das betrifft ja dann nicht nur die Musik, sondern es betrifft ja alle Sparten und uns alle auch als Gesellschaft. Also wo sind wir? Die Ortsfindung oder Ortsbestimmung eines jeden und einer jeden einzelnen Person ist, glaube ich, ein zentrales Thema. Die Öffentlichkeiten haben sich in den letzten paar Jahren, kann man sagen, oder Jahrzehnten höchstens, derart blitzartig gewandelt. Also wir alle führen die Öffentlichkeit ja in der Tasche mit, ne? Es ist ja kein leerer Raum mehr, nicht mehr die Agora sozusagen, wo dann verhandelt wird, was sich dann später mal eben in die verschiedenen Institutionen auch, also Theater, Konzertwesen und so weiter hinein verlegt hat, sondern auch der politische Diskurs, der kulturelle Diskurs, alles das findet auf den Handys und mitgeführten Endgeräten, ist doch ein schönes Wort, auf den Endgeräten statt. Und das verändert ja natürlich also die Diskursformen, aber auch diese Ortsbestimmung, die ich eben meinte. Wo bin ich gerade, wenn ich jederzeit alles abrufen kann, wenn die verschiedenen politischen Meinungen und Haltungen ja nicht mehr irgendwo auf mich warten, sondern andauernd rufen, hallo, hier bin ich, hierhin klicken oder schau dir dies an und so weiter. Und das hängt natürlich dann auch mit dieser sozusagen dann dem weiteren Fortschreiten dieser Phänomene zusammen, weil das sind wir ja nicht die Ersten, die feststellen, was das alles bedeuten kann, wenn alles imitiert und nachgemacht werden kann und so lebensecht daherkommt. Das hatten wir ja schon letztens.
Vom Consumer zum Content Creator heißt sowas modern. Man ist also nicht nur der Empfänger, sondern gleichzeitig auch der Sender. Lassen Sie uns vielleicht mal zu einem Glutkern unserer Gegenwart kommen. Anfang Mai wurde ein Protestcamp und besetzte Räume in der Freien Universität Berlin geräumt, weil pro-palästinensische Studenten da Camps aufgeschlagen haben und zum Teil antisemitische Parolen skandiert haben. Vor wenigen Tagen wurde in der Humboldt-Uni ein Camp aufgelöst. Erwarten Sie eine Politisierung auch Ihrer Akademie?
Darf ich Sie erlauben, dass ich da mal eine ganz kleine Kurve einbaue? Weil wir haben ein Problem, denke ich, gesamtgesellschaftlich, dass alles nur noch über bestimmte Stichworte, Hashtags, einzelne Flaggen, die kurz hochgehalten werden, abgerufen und behandelt werden soll. Damit meine ich natürlich jetzt nicht Sie, sondern so den allgemeinen Brauch der Socials. Auf der einen Seite wissen wir alles, die Blasen, die entstehen, permanente Selbstbestätigung oder beziehungsweise Bestätigung von Meinungen, die wir, sie oder er so ohnehin schon hat. Und da liegt eben eine ungeheure Gefahr für die Gesellschaft insgesamt. Die Polarisierungsschere geht immer weiter auseinander. Es gibt so Reizreaktionsschemata im Sinne von, ich sage hier ein Wort und sofort weiß, also alle anderen da drüben wissen, dass ich ihr Gegner bin, wenn nicht sogar ihr Feind. Und was wir wirklich brauchen, ist eine Vertiefung des gesellschaftlichen Diskurses und einander zuhören und nicht sofort sozusagen mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, du bist jetzt, du hast das so, anhand sehr oft von Äußerlichkeiten, von Begrifflichkeiten, auch die erstmal plausibel scheinen, aber die am Ende wirklich nicht greifen, also die Komplexität unseres Daseins nicht wirklich treffen. Das möchte ich so generell sagen. Das betrifft dann natürlich die Akademie auch intern. Wir haben sehr unterschiedliche Meinungen, wir haben sehr unterschiedliche Mitglieder, Haltungen, Positionen, Arbeiten, aber wir möchten also Anlin No und ich, mein Co-Präsident, sage ich gerne, nicht Vizepräsident.
Ja, Architekturpublizist.
Genau, und Architekt auch. Wir möchten sehr gerne das Gespräch öffnen, moderieren auch im Sinne des Wortes, das richtige Maß finden in der Auseinandersetzung, damit wir alle einander zuhören. Und natürlich die Akademie, ich sage jetzt mal als Hotspot des gesellschaftlichen Stoffwechsels, geistigen Stoffwechsels, sollte dann auch irgendwie darüber hinauswirken. Also sprich, wir haben alle diese krassen Positionierungen, die irgendwie nur noch über so ein paar Begriffe laufen, das ist ganz schrecklich, anstatt einander wirklich zuzuhören und Argumente abzuwägen, weil es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt unheimlich viele Zwischentöne eben und die ganze Gesellschaft läuft in Gefahr, sozusagen nur noch in Sackgassen zu enden. Ja, und die Akademie ist ohnehin schon hochpolitisiert, also da brauchen wir nicht jetzt zu bangen oder zu hoffen, dass das noch mehr der Fall sein wird.
Wäre das nicht umgekehrt auch Gelegenheit? Sie haben ja mehrere Sektionen, ne? Die bildende Kunst, die Baukunst, die Musik, die Literatur, die darstellende Kunst, auch die Künste mal wieder in den Vordergrund zu schieben?
Das ist so eine schöne Frage. Sie können sich vorstellen, mein Herz hüpft gerade, weil die Künste, und zwar nicht jetzt aus so einer Sparten oder irgendwie, soll man sagen, pro domo gesprochen, sondern gerade bei dem, was wir eben gezeichnet haben, ich denke, dass die Künste insgesamt als Sensorien für die Gesellschaft so wahnsinnig wichtig sind. Also man muss sie ja gar nicht mal die Künste nennen. Viele Dinge werden erstmal gar nicht groß Kunst genannt. Sie finden statt. Sie haben ein gewisses, ich nenne das mal Überschreitungsmoment, also irgendwie bei einem guten Essen mehr oder weniger, ja. Also es wird gekocht und irgendwann merke ich ja, das ist mehr als die Summe der Einzelnen. Einzelteile, irgendwo entsteht ein etwas Drittes, nämlich ein fantastisches Menü hoffentlich. Und so ist es mit diesen Dingen auch. Also wie viel aus dem Hip-Hop wurde eben nicht erstmal Lyrik genannt oder Bob Dylan war auch nicht erstmal direkt aufgenommen in den Kanon der hohen Literatur.
Manos Tsangaris hat am Anfang auch nur getrommelt, ne?
Ich trommle immer noch, um Himmels Willen, leidenschaftlich gern. Ich habe ja über 30 Jahre lang mit, darf ich ja so sagen, als Name Dropper, also mit Jackie Liebezeit zusammengespielt, der nun auch anscheinend mit der Hochkultur nichts zu tun hat. Das stimmt aber alles gar nicht so. Jackie war
verstorbener Gründer der Musikgruppe Can.
Genau, ja. Und später Drums of Chaos, die gibt es immer noch.
Was sollte nach 9 Jahren, Manos Tsangaris, anders sein, wenn Ihre Präsidentschaft 2x verlängert sein worden wird?
Ich muss vorsichtig sein, weil es kann sein, dass wir bewusst uns auf 6 Jahre beschränken werden übrigens. Aber das kann man jetzt nicht 100%ig prophezeien.
Aber Sie diskutieren eine Amtszeitbeschränkung.
Ja, aber keine, nicht in Form einer Satzungsänderung oder sowas Mechanisches, sondern wir denken einfach darüber nach, was vernünftig ist. Und zum Beispiel, Sie wissen vielleicht von Ferne, dass ich mit Daniel Ott, mit meinem Kollegen Daniel Ott zusammen auch jetzt 10, 12 Jahre lang die Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Wir machen jetzt genau, nächste Woche geht die 5. Ausgabe los. Also was wünsche ich mir nach 6 oder 9 Jahren oder wir uns? Wir wünschen uns, dass erstens mal das, genau das, was wir eben beschrieben haben, die Kunst, das, was wir Menschen kulturell leisten können, auch an Einzigartigem und Schönen, dass das gestärkt wird, dass es präzise wahrgenommen wird, dass es auch seine Rolle innerhalb der Gesellschaft hat, aber eben mit einer gewissen Autonomie. Also nicht im Sinne von, wir haben bestimmte gesellschaftspolitische Ideen und Wünsche und die illustrieren wir mal mit ein bisschen Kunst, sondern es braucht wirklich die Autonomie der Kunst. Autonomie übrigens nicht als Unabhängigkeit, sondern als geglückte Abhängigkeit. Das hat letztens der Matthias Spallinger, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, dass halt geglückte Abhängigkeit, vielleicht die damit Balance, mit einer Waage zu tun hat, das ist das eine. Ja, und wir wünschen uns, dass der gesamte gesellschaftliche Mist, der auf uns zuzurollen scheint, ich muss das jetzt mal so abstrakt sagen, aber wir haben wirklich so viele Brandherde, international, aber letztlich auch national, dass wir das alle zusammen gut auf die Reihe bekommen, mit den Künsten und mit den Menschen.
Sagt Komponist Manos Tsangaris, der neue Präsident der Akademie der Künste. Der in Israel geborene deutsche Schriftsteller, Historiker Raphael Seligmann hat die jüngsten Gerichtsurteile gegen die israelische Regierung kritisiert. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Adelbert Sinjewski.
Am Freitag hatte der Internationale Gerichtshof ein sofortiges Ende des Militäreinsatzes in Rafah angeordnet. Wenige Tage zuvor hatte der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle nicht nur gegen die Hamas-Führung, sondern auch Israels Premier Benjamin Netanyahu beantragt. Diese Gerichtsentscheidungen haben in der israelischen Gesellschaft weitere Bestürzung ausgelöst, sagte Raphael Seligmann im Deutschlandfunk.
Wenn man einerseits die Geiselnahme von über 200 Leuten, den Mord an über 1000 Menschen hinnimmt, ohne irgendwelche Beschlüsse, ohne irgendwelche Eilanträge, auch nicht in dem jetzigen Beschluss, und nur die Offensive stoppen will. Wo wird das weltweit gemacht? Israel fühlt sich isoliert.
Einen staatsgefährdenden Einfluss sieht Seligmann auch hierzulande angesichts der anti-israelischen Proteste an den deutschen Hochschulen und der zunehmenden Gewalt gegen Juden auf der Straße.
Islamisten, Linksextreme, Rechtsextreme, Chaoten meinen, die Schonzeit für Juden wäre vorbei. Mir kommen die Juden vor wie Seismographen. Wer sich gegen Juden wendet, wer Juden bedroht, genauso wie sexuelle Minderheiten, wie andere Minderheiten, der bedroht die Menschenwürde und den gesamten demokratischen Staat und seine Gesellschaft.
Sagte Raphael Seligmann in der Sendung Information und Musik. Generationen von Kinogängern wurden durch die großartigen und zeitlosen Lieder der Sherman-Brüder in die Disney-Welt eingeführt, hieß es aus dem Hause des Medienkonzerns. Gemeint sind die Songschreiber Richard Sherman und sein älterer Bruder Robert. Die Sherman-Brüder gewannen unter anderem 3 Grammys und 2 Oscars, letztere für den Musicalfilm Mary Poppins von 1964, darunter dieses Stück.
Chim chimini, chim chimini, chim chim chiree. When you're with a sweep, you're in glad company.
Nowhere is there a more happier crew
than them what sings chim chim chiree, chim chiree. chim chimini, chim chim chiree, chim chiree.
Robert und Richard Sherman haben hunderte Stücke für Kino- und Fernsehfilme geschrieben, unter anderem auch für das Dschungelbuch. Am Samstag ist der Komponist Richard Sherman im Alter von 95 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Albert Zanjaski waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über den Beginn des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland. Ihnen einen guten Abend.